Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Annemarie Steigenberger heute zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Gastgeber Johanan Schelljem. Frau Steigenberger, ein langes Leben, ein erfolgreiches Leben. Mir gegenüber sitzt eine blendend und überhaupt nicht 80-jährig aussehende Dame. Sie sind seit 1953
in Frankfurt.
Sie sind aber kein Frankfurter Mädchen, oder?
Nein, ich bin leider kein Frankfurter Mädchen. Ich bin in Tübingen geboren und in Baden-Baden aufgewachsen.
In Tübingen geboren?
Weil ich ein schwieriger Fall war.
Na gut, der Vater war nicht minder schwierig, der war ja Anwalt.
Mein Vater war Anwalt, ja, richtig, in Baden-Baden und ist dann im Krieg nach Polen beordert worden. Deshalb haben wir von 41 bis 44 in Polen, genauer gesagt in Lemberg, gelebt. Aber aufgewachsen bin ich in Baden-Baden. Meine Heimatstadt ist Baden-Baden. Also ich war eine schwere Geburt. Meine Mutter musste nach Tübingen, deshalb bin ich da geboren.
Der Anwalt,
war
Ihr
in Baden-Baden.
Vater.
Mein Vater war Anwalt in Baden-Baden, ja.
Der war damals schon Anwalt von Albert Steigenberger?
Damals nicht. Ich glaube, die haben sich 30 kennengelernt.
30 hat Steigenberger das ja auch einen Kredit gegeben an einen Baden-Badener Hotelier. Den,
richtig.
Der hatte den Europäischen Hof, richtig, und hat den als Pfand hinterlassen.
Ja, und er hat ihm einen Kredit gegeben, beziehungsweise er hat ihm 380.000 Goldmark geliehen, was schrecklich viel Geld gewesen sein muss. Ich weiß es nicht. Und ist dann einfach drauf sitzen geblieben. Also er hat dann plötzlich ein Hotel gehabt und hat mit diesem Hotel, dem Europäischen Hof, entdeckt, dass er das schön findet und hat sich ein zweites und ein drittes und ein viertes gekauft. Wir sprechen jetzt von meinem Schwiegervater, der mein Vater 1930 kennengelernt hat.
Ja.
Bei dem Kauf seines ersten Hotels, dem Europäischen Hof.
Und dann wurde Albert Steigenberger, der ja zuvor ein Bayer gewesen war, ein Tuchhändler, ein Stoffhändler, wenn ich mich nicht irre.
Er ist in einer Familie eines Großkaufhauses, also wie die Kaufhäuser waren, nämlich das Kaufhaus Steigenberger. Das war sein Vater, seine Mutter, ist er mit zwei Brüdern groß geworden und war das jüngste Kind.
In welcher Stadt?
In Deggendorf.
Aha. Gibt es da noch das Kaufhaus Steigenberger?
Das gibt es noch, unter anderem Namen.
Und das gab es dann auch schon länger?
Das gab es seit wann, das weiß ich nicht. Ich habe noch die Kupferplatten von dem Schild, das habe ich zu Hause. Aber wann das wirklich gegründet wurde, ich habe verstanden, dass der Vater meines Schwiegervaters es gegründet hat, der sehr früh starb. Und die Mutter hat dann die drei Söhne und das Kaufhaus weitergeführt, bis mein Schwiegervater 1931 dann den Konzern gründete. Da hat sie dann aufgegeben.
31 fängt er an mit diesem einen Hotel, das er als Pfand kriegt für ein Darlehen, das er diesem Baden-Badener Hotelier gegeben hat.
Hatte.
31 war ja eigentlich auch noch eine gute Zeit, weil da kamen ja eine ganze Reihe polnischer Adeliger und russischer Adliger, also die Revolutionsflüchtlinge, haben die Hotels in Deutschland bevölkert und mit gutem Geld versorgt.
So ist es, ja.
Die hatten ihre Sitze im Osten verloren. Stimmt es, dass Albert Steigenberger noch in allen Gästebetten schlief?
Ja, das hat er gesagt, aber damals, als er das sagte, gab es 3 oder 4 Hotels, da war das noch möglich, ja. Ob er das wirklich gemacht hat, er war sehr kritisch und sehr praktisch und sehr mutig und auch sehr weise.
Wie viele Kinder hatte er?
Er hatte einen Sohn, meinen Mann, und aus einer zweiten Ehe 2 Töchter.
Der Sohn war der erste, der Statthalter.
Ja, der Sohn war, wenn ich mich nicht irre, 10 Jahre jünger als seine Schwester und 15 Jahre jünger als seine zweite Schwester.
Springen wir nochmal in das Leben von Annemarie Steigenberger zurück. Also als Kind kommen Sie 11-jährig nach Lemberg in Polen.
Ja, vielleicht richtig, ja.
Hatte das mit dem Überfall auf Polen zu tun?
Das hatte damit zu tun, dass mein Vater abgeordnet wurde, nach Polen zu gehen. Er war vorher im Frankreich-Feldzug und musste nach Polen und hat sowohl erst in Jaslo als dann in Lemberg die innere Verwaltung erstellt. Das hing mit seiner Tätigkeit als Anwalt zu tun.
War der Landrat?
Nein, er war Leiter der inneren Verwaltung.
1941, wie erleben Sie dieses Jahr? Da sind Sie 13.
Da bin ich 13 und gehe zum ersten Mal in die Stadt einkaufen und durfte. Meine Eltern waren mit dem Ausgehen und dem Weggehen von zu Hause nicht so großzügig, wie das die Eltern heute sind. Und ich durfte in Lemberg in die Stadt und ging in eine Bücherei, die erste deutsche Bücherei, und habe da erlebt, wie Soldaten Menschen, ich wusste nicht, welche Menschen, aus Häusern rausgejagt hatten und in Lastwagen zusammen, man kann sagen, zusammengetrieben haben, und war dann ganz entsetzt und bin nach Hause und wusste gar nicht, wie ich das unterbringen soll, haben dann von zu Hause erfahren, was die Wahrheit war. Es waren nämlich Juden.
Wie war denn dieses Leben der Jugendlichen? Also Sie sind
in Lemberg.
In Lemberg. Diese deutsche Jugendliche befindet sich ja dann in einer tendenziell feindlichen Umwelt. Also ihr Vater ist einer der Funktionäre dieser Besatzungsmacht.
Besatzer, ja. Gut, es gab eine deutsche Schule, in die wir gegangen sind, mein Bruder und ich. Und wir wurden zum Teil von Polen unterrichtet, die entweder deutschstämmig war, eben die Deutsch konnten. Und natürlich hat man, wenn man abends nach Hause ging, irgendwie das Gefühl gehabt, man soll ein bisschen aufpassen. Aber ich bin überhaupt kein ängstlicher Typ. Komischerweise bis zum heutigen Tage nicht. Also in der Richtung, möchte ich sagen, liegen meine Ängste nicht. Natürlich gibt es auch für mich Ängste. Aber in der Angst, erschossen zu werden auf der Straße oder überfallen, das hatte ich nie. Obwohl es natürlich gefährlich war und ständig Menschen auf der Straße erschossen wurden. Nicht? Das ist klar.
Wo haben Sie gelebt in Lemberg?
Ich lebte auf einem, Lemberg ist ja wie Rom auf 7 Hügeln erbaut. Und ich
eine schöne Stadt?
Wunderschöne Stadt. Ich hatte das große Glück, mit meinem Bruder vor 7, 8 Jahren die Stadt zu besuchen und habe sie komplett unverändert gesehen, weil ja da auch nichts verbesserungsmäßig passieren konnte.
Wurde nichts erschossen?
Nee, die haben, also der Einmarsch ist anscheinend ganz einfach erfolgt. Es war nichts kaputt, gar nichts.
Und wo haben Sie gelebt?
Auf einem der Hügel nahe dem sogenannten Strier Park. Da lebte ich mit meiner Familie in einem Jugendstil-Wohnhaus, das auch heute noch so dasteht, wie ich es im Kopf hatte.
Wer lebt da heute drin?
Da lebt die Witwe eines russischen Generals, ein polnischer Maler, und wer ganz unten drin lebte, das habe ich nicht ganz verstanden.
Mit 17 haben Sie nicht nur 1945 das Kriegsende erlebt, nachdem ich Sie fragen wollte, aber mit 16 erleben Sie 1944 etwas Einschneidendes. Erinnern Sie sich an den Tag?
Ja, sehr gut. Ein Tag davor hat uns unser Vater mit nach Przemysl gebracht. Przemysl war damals die Grenze, man kann sagen, zu Österreich. Und wir sollten da in die Schule gehen, und weil es in Lemberg zu gefährlich geworden war, weil man schon die Kanonen hörte, die von Kiew aus auf die Stadt gerichtet waren.
Seit 3 Jahren führte ja Hitler-Deutschland gegen Russland, also Bruch des Hitler-Stalin-Pakts 1941 im September.
Richtig, so. Und dann gingen wir dahin und morgen schauen wir uns das Internat an. Und nachdem wir das Internat besichtigt hatten und auf die Straße gingen, trat ein Offizier, ein uns bekannter Offizier, aus dem Auto raus und ging auf meine Mutter zu und sagte: Frau Doktor, es ist was Furchtbares geschehen, Ihr Mann ist tot. Dann sind wir zurückgefahren in die Stadt, wieder nach Lemberg.
Sie hätten ja ins Internat gehen sollen.
Wir hätten beide im Internat bleiben sollen. Und da haben wir dann am Tag noch unseren Vater in einem Feldlazarett besucht. Was war geschehen? Er war auf der Straße erschossen worden, mit seinem Sekretär zusammen, von ukrainischen Partisanen.
Was geschah? Was hat die Familie gemacht?
Danach ist sie wieder, ja, bekam ein Staatsbegräbnis, das durch die Stadt Lemberg ging, und wurde dann auf dem Friedhof, den er 2 Monate vorher selbst eingeweiht hatte, für deutsche Soldaten beerdigt. Und wir gingen zurück wieder nach Deutschland.
Gab es ja eine Strafaktion gegen die Stadt?
Nein.
Gab es ja sonst öfter, wenn so etwas geschehen
ist. Nein, es gab keine Strafaktion. Ich glaube, 2 Dinge. Erstmal waren die Russen vor der Tür, würde ich mal sagen. Aber so genau weiß ich das nicht mehr. Ich weiß nur, dass es keine Strafaktion gab. Und wir hatten die Befürchtung, dass mein Vater, weil er sehr viel Juden damals in Lemberg geholfen hatte, wir haben nie gedacht von ukrainischer Seite. Das habe ich eigentlich jetzt erst erfahren, als wir nach Lemberg gingen, erzählte man uns, dass bis vor kurzer Zeit noch eine Tafel an unserem Haus war, an der stand, hier wurde eine große nationale Tat vollbracht. Hier wurde der Amtschef Otto Bauer am 4. Februar 1944 von einem ukrainischen Partisanen, Name stand auch da, erschossen. Also da haben wir eigentlich definitiv erfahren, dass unser Vater von Ukrainern erschossen wurde.
Was macht die Familie Bauer nach der Ermordung ihres Vaters?
Wir gehen zurück nach Baden-Baden. Wir gingen zurück nach Baden-Baden. Unsere Mutter hat die Praxis verkauft an einen Anwalt. Und wir lebten da, einfach in unserem Haus, das man natürlich, wie man natürlich weiß, zu Kriegsende mit 4 anderen Familien teilen musste, weil es ja viel zu viel Wohnraum war, was absolut in Ordnung war. All das habe ich nicht in negativer Erinnerung.
Annemarie Steigenberger, erinnern Sie sich an den Mai 1945?
Ja.
Was war da los in Baden-Baden?
Da marschierten die Franzosen ein und ich habe auch das gar nicht so schrecklich in Erinnerung. Wir bekamen...
So dramatisch.
Ja, so dramatisch. Es war ja auch irgendwo eine Befreiung. Ja, es war auch, der Krieg war zu Ende. Und wir bekamen als Untermieter, als Besatzer, den Futtermacher, hätte man in der deutschen Wehrmacht gesagt. Also den Offizier, der für den Nahrungsmittelnachschub der Franzosen zuständig war und der das Casino machte in unmittelbarer Entfernung. Und das war natürlich für uns wunderbar.
Der wohnte im Haus.
Der wohnte im Haus mit seiner Frau und der brachte uns jeden Abend was zu essen. Und was für den Hund, was er kann. Ich hatte meinen Hund aus Lemberg mitgebracht.
Was für einen?
Einen deutschen Schäferhund.
Aha, der war dann auch versorgt.
Ja. Ja, das war gar nicht so einfach, einen großen Schäferhund in der Zeit zu füttern.
Annemarie Steigenberger, jetzt müssen Sie mir helfen. 1945 sind Sie 17 Jahre alt. 3 Jahre später sind Sie erst 20 und Sie heiraten.
Richtig.
Ist das für eine bürgerliche deutsche Frau in dieser Zeit normal, dass sie so fix heiratet? Was hat sie aus ihrem Haus herausgetrieben oder in die Ehe hinein? Sie heiraten dann einen Architekten, den Sie vielleicht kannten aus Baden-Baden, das müssen Sie erzählen. Warum so fix aus dem Haus?
Also ganz einfach, so fix aus dem Haus, weil ich ein Kind erwartet habe. Meine Mutter war gar nicht begeistert von dieser Ehe und hat mir erklärt, es würde ihr gar nichts ausmachen, ich soll das Baby bekommen, aber ich soll nicht heiraten. Also ich habe natürlich geheiratet, weil ich den Mann liebte. Da gibt es überhaupt kein Sprechen. Auch heute noch, wenn ich ihn treffe, denke ich, ach, es ist ein guter Typ, also ich habe ja 2 Kinder von ihm und im Übrigen ist er wirklich ein guter Typ. Wir haben uns nicht verstanden. Wir waren vielleicht beide zu jung. Ich war 20 und er war 23.
Kam er frisch aus dem Krieg?
Nein, er war schon eine Weile da. Er hatte einen Kopfschuss und ist 1 Jahr vorher schon ausgeschieden aus dem Militär. Nein, er war schon eine Weile in Baden-Baden. Wir kannten uns in der Tat, aber nicht von Kindern. Das nicht. Wir kannten uns so etwa 2 Jahre.
Aber Egon Steigenberger kannten Sie, wie Sie anderen gesagt haben, aus dem Sandkasten an der Oos?
Aus dem wirklichen Sandkasten, ja.
Und was war das für einer?
Ein total anderer Mann war Egon Steigenberger als mein erster Mann. Er war ruhig, er war sehr zielstrebig. Anders gesagt, als mein Mann starb, habe ich ganz erstaunt erfahren, dass auch Männer Dinge versprechen können, die sie nicht halten. Das war bei meinem Mann nie. Er hat ihnen nie etwas zugesagt, was er nicht dann hinterher auch ein. Er hat dann gesagt, nein, das geht nicht. Das war eines vielleicht sein, er war sehr, sehr zuverlässig, ja.
Warum war das für Sie attraktiv? Weil Sie sind ja temperamentvoll, Sie erschließen die Menschen. Sie haben mal gesagt, Sie hätten zu viel Vertrauen zu den Menschen. Und Egon Steigenberger war ruhig, keiner konnte den Umsatz schneller ausrechnen als er. Er war introvertiert, eigentlich sehr. Doch gar nicht. Man hätte gedacht, Sie suchen sich jetzt einen Italiener.
Nein. Das wäre ja sehr ähnlich gewesen. Nein, nein, nein. Dieses Beständige, dieses Ruhige, das hat, und wir haben uns wunderbar ergänzt. Also ich hatte wirklich 30 Jahre eine so glückliche Ehe, dass ich eben mich schwer getan habe, das loszulassen, obwohl ich es lange wusste. Aber das war wirklich wunderbar. Wir haben uns einfach fabelhaft verstanden.
Sie haben 55 geheiratet?
Ja.
Dann in den Wirtschaftswunderjahren wahrscheinlich den Sohn bekommen, Albert.
Mein erstes Steigenberger Kind waren Zwillinge, eine Tochter, eine sehr erfolgreiche und tüchtige Tochter und ein Sohn, wie Albert Steigenberger, ja.
Der hieß wie sein Großvater.
Ja, der hieß wie sein Großvater.
Aber der wollte nie werden wie sein Großvater.
Der wollte nie Hotelier werden, von Anfang an nicht. Hat es schon mit 20 Jahren, hat er gesagt, das will ich nicht werden. Hat es auch seinem Vater gesagt.
Ja, der hat sich dann auch auszahlen lassen.
Ja, aber später, viel, viel später.
Ja. Das waren wahrscheinlich noch viele Kämpfe, weil der hätte ja Statthalter werden sollen, wie Egon bei seinem Vater.
Ja, aber nicht mehr, nachdem mein Mann gestorben war, war es uns schon klar, dass wir das alleine machen müssen. Er war einfach da noch im eigenen Anteilseigner, wenn Sie so wollen, und hat aber dann sehr bald gesagt, er möchte das nicht mehr. Und dann haben wir ihn ausgezahlt, was auch in Ordnung war.
Klingt ein bisschen, wenn wir dieses Kapitel Albert Steigenberger schon besprechen, wie so das klassische Bild. Also Gunter Sachs hat eine ähnliche Karriere gemacht, lässt sich auszahlen. Dann gibt es vom Falk-Plan, ja, den Herrn Falk, der abgestürzt ist mit dem Geld mehr oder weniger. Und Albert Steigenberger fand Pferde ziemlich toll und das Wetten, glaube ich, noch viel besser. Hatte mit seinen Ehen wenig Glück. Das heißt, zwei Scheidungen, ein Pferderennstall. Heute ist er Blumenhändler in Düsseldorf.
Also er hat vier wunderbare Kinder. Alle Kinder, die Großen sind ja, mein Enkel Vincent ist ja schon 24, sind alle wunderbar begabte, gescheite, wohlgestaltete Kinder. Und aus seiner dritten Verbindung hat er noch einmal ein kleines Mädchen. Und das hängt, ich darf das öffentlich sagen, weil er auch ganz offen drüber spricht, natürlich mit seiner Alkoholerkrankung zusammen. Diese Ehen. Aber er hat zu allen Frauen gute Verbindungen. Das ist alles angesichts der Tatsache, dass er diese wirklich schwere Erkrankung hat, die auch nicht vorüber ist. Wie er selber sagt, alkoholkrank ist man ein Leben lang. Ist das alles doch ganz gut geworden mit den Kindern. Und er selber, ja, ist nach wie vor erfolgreicher Züchter von Pferden. Er lässt auch immer noch Pferde laufen, zu meinem nicht großen Vergnügen, aber er macht es auch teilweise sehr erfolgreich. Und diese beiden, er hat übrigens drei Blumengeschäfte, die macht er auch gut. Also es ist alles so besser, als es sein könnte.
Ich habe das Privileg, Frau Steigenberger, einer Dynastin gegenüber zu sitzen. Mhm. Bei Ihren anderen Kindern haben Sie etwas erfolgreich geschafft, was eigentlich seit den Buddenbrocks jeder gerne möchte. Er möchte gerne Statthalter haben, auch viele Statthalter. Und später wird dann stolz über Sie und Ihre Töchter geschrieben, weil diese 99,6% Aktienbesitz, die Sie lange besessen haben, haben nicht Sie allein, sondern auch Sie und drei Töchter
Richtig. Besessen. Ja.
Was haben Sie dazugelernt? Warum sind Ihre Töchter mit ins Unternehmen, obwohl auch die sich Männer aus ganz unterschiedlichen Sparten gesucht haben und unterschiedliche Leidenschaften hatten und gar nicht in das Dovo Hotel wollten, das Ihr Mann mit großer Leidenschaft und zeitlicher Abwesenheit wahrscheinlich lange geleitet hat?
Ja, also verschiedene Antworten. Erstens einmal, habe ich natürlich in meiner Ehe mit meinem Mann viele Dinge besprochen, beziehungsweise er hat viele Dinge mir vorgelegt und ich habe natürlich dieses Unternehmen wachsen sehen. Und er hat mir die Aufgabe gegeben, einmal Mittestamentsvollstrecker zu sein. Das ist ja schon mal eine Verantwortung.
Das heißt was?
Ja, also eben dafür zu sorgen, dass alles, wie er es in seinem Testament wollte, gemacht wird. So zum Beispiel die Aufspaltung der Gesellschaft. Es war ja eine Aktiengesellschaft, in der auch alle Betriebe, alle Hotels in dieser Gesellschaft waren. Und er wollte nach seinem Tod, dass das geteilt würde. Dass es eine reine Managementgesellschaft gibt, die Steigenberger Hotels heißt, und eine zweite, in der aller Besitz ist, möchte ich mal so sagen. Also das musste ich durchführen und habe ich dann auch 1989 erfolgreich durchgeführt. Das war das eine. Und das zweite, dass ich ja auch 1972, das kommt da gar nicht vor, aber ich bin sehr stolz drauf, habe ich in Sachsenhausen eine Boutique eröffnet, nicht mit einem Kredit, den mir mein Mann gegeben hatte, sondern den mir die Dresdner Bank gegeben hat. Und eine zweite und eine dritte. Also ich hatte, als mein Mann starb, schon 14 Jahre 3 Boutiquen geführt und geleitet. Eingekauft, kalkuliert und. Also so weit weg vom Geschäftsleben wie eine normale Hausfrau war ich nicht. Das muss ich jetzt sagen.
Was kam zuerst? Erst war die Hausfrau und Mutter und dann die Emanzipation?
Ja, natürlich. Klar, ich war ja 20. Als meine Tochter Katharina geboren wurde, war ich noch nicht 21. Natürlich kam erst die Hausfrau und dann kamen eben noch 5 andere Kinder, also mein Sohn aus der ersten Ehe und 3 Töchter und ein Sohn aus der zweiten Ehe. Daher haben sie die 3 Töchter. Die 3 Töchter. Ich habe eigentlich 4 Töchter und 2 Söhne, aber aus der Steigenberger Ehe 3 Töchter und einen Sohn und daher kommen ihre 3 Töchter.
Bevor wir auf die Managerin Annemarie Steigenberger kommen, ihr Musikwunsch, Sie hatten sich da Satchmo, Louis Armstrong gewünscht. Welchen Titel?
What a Wonderful World.
Warum?
Ja, weil das Lied ist sowas, das entspricht so dem, was ich denke.
Annemarie Steigenberger mit ihrem Musikwunsch Louis Armstrong, What a Wonderful World.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky.
Louis Armstrong, What a Wonderful World. Annemarie Steigenberger, zuerst im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Gastgeber Johannan Schelljem. Und jetzt kommen wir von der Tochter Annemarie in Deutschland, im polnischen Lemberg, dann in Baden-Baden, von der Mutter der 5 Kinder zu der Manager. Ah, ich lerne es nicht. Der 6 Kinder, man darf, und 10 Enkel, aber garantiert
12.
Ich wusste, dass ich da falsch
12
liege.
12 Enkel und ein Beuteenkel, der ist auch ganz wichtig.
Was ist ein Beuteenkel?
Ein Beuteenkel, eine Tochter hat einen Mann geheiratet, der einen Sohn mit in die Ehe gebracht hat. Und das ist natürlich mein Beuteenkel.
Ja, wunderbar. Annemarie Steigenberger, es geht jetzt mir um Folgendes. Menschen im Hotel, der Steigenberger Albert, also nicht ihr Sohn, sondern der Vater ihres Mannes, der Vater von Egon Steigenberger, hat, wie wir beschrieben haben, mit erst einem 38.000 Goldmark an einen verschuldeten Hotelier in Baden-Baden verliehen. Der konnte das nicht auslösen. Also hat dieser Stoffhändler aus Bayern sich angeschaut, was er da jetzt als Pfand bekam, hat sich darin verliebt, hat sich damit vergnügt und angefangen, andere in die Jahre gekommene Hotels mit Tradition zu kaufen. Das ist
genau
ziemlich
richtig.
Pfiffig gewesen, weil 1949 hatte ja kein Mensch Geld.
49,
Hotel Badischer Hof in Baden-Baden.
Ja,
gekauft.
Das war aber dann schon das sechste.
Okay.
Ja.
Die Details überlasse ich mit Vergnügen Ihnen. Parkhotel in Düsseldorf 1954, Grand
richtig.
Hotel Axelmannstein in Bad Reichenhall.
56.
Also in dieser Wirtschaftswunderzeit den Kurgästen voraus. Hurra, wir leben noch. Wir kaufen die Hotels, wir haben die Hotels, wir haben einen Namen, der golden und immer goldiger wird, weil das war ja kein eingeführter Name wie diese Berliner. Sie hießen nicht Kempinski, sie hießen nicht Adlon. Was war das Rezept?
Nun ganz einfach, der Krieg war zu Ende, man lebte wieder und ich würde mal sagen, auch wie ich mich erinnere, man lebte gerne wieder. Und da sollte der Gast verwöhnt werden. Also es gab damals noch nicht so, was das heute so gibt, so ein Beauty-Konzept oder ein Gesundheitskonzept oder. Sondern es ging einfach darum, die Menschen zu verwöhnen. Und da hat sich sowohl mein Schwiegervater als auch mein Mann ständig neue Dinge ausgedacht. Mein Mann war sicherlich der als allererster sagte, das Essen in Deutschland muss besser werden und hat da sehr viel gemacht. Es wurden jedes Jahr kulinarische Reisen veranstaltet für Mitarbeiter, aber auch er selber ging dahin und brachte da neue Ideen rein. Also so, damals war man ja froh, dass alles wieder schön oder noch schöner war.
Wo finde ich die Mutter Steigenberger, also Sie und Egon Steigenberger im Ausland wieder, also in Bayreuth, das ist kein Ausland, da waren Sie wahrscheinlich öfter zu Gast.
Ja.
Waren Sie in Rom, waren Sie in Las Vegas, waren Sie in New York?
So alles, natürlich alles zusammen. In New York, in Las Vegas, in Rom, ja. Wir hatten ja auch einmal in Rom ein Hotel, das Hotel Quirinale. Ja, das römische Abenteuer war wirklich ein Abenteuer, weil in Rom ein Hotel zu führen, sehr schwierig ist, einfach.
Das Personal wechselt da.
Ja, das nicht allein. Es sind zu viele Einflüsse, die man als Deutscher nicht ändern kann, möchte ich jetzt mal so diplomatisch oberbegrifflich sagen.
Diplomatisch oberbegrifflich gefragt. Es gibt also neben der Umsatzsteuer, der Mehrwertsteuer, viele Steuerarten, die
richtig.
Man gar nicht so gut kalkulieren kann.
Genau so ist es, ja.
Das heißt, Sie haben, man nannte es damals bis in die 70er, Internationalisierung, heute sagt man Globalisierung. Sie haben dann auch angefangen, die Hotels, die Sie konnten im Ausland, die ein bisschen heruntergekommen, also günstig waren, zu kaufen.
Ja, genau.
Was haben Sie denn gekauft? Das Pier in New York ja wahrscheinlich nicht oder
Paris? Nein, es ist nur gekauft worden. Das Quirinale in Rom und da gab es eine merkwürdige Konstruktion. Da konnte man auch nicht das ganze Hotel kaufen, weil es so eine merkwürdige Konstruktion. Da hatte ein Vater nicht an seine Söhne geglaubt und hat seinen noch nicht geborenen Enkeln dieses Hotel vermacht. Aber den Söhnen erlaubt, in dem Hotel zu wohnen. Und dann haben die Söhne so Teile verkauft. Das war eine merkwürdige Konstruktion. Also das war das. Also Antwort Quirinale. Dann hatten wir in San Lucia dieses Cary Blue. Lange Jahre.
Da ist der Nobelpreisträger Derek Walcott in St. Lucia, meinen Sie die Insel in der Karibik?
Ja, richtig, ja.
Geboren und hat lange gelebt.
Ja. Das haben, aber sonst haben wir, dann haben wir in Davos bis zum heutigen Tag das Belvedere.
Aber wenn Sie in St. Lucia waren, es gibt einen Pauschalflug dahin. Das heißt, Egon Steigenberger hat sehr früh auf den Pauschaltourismus, auf den weltweiten Tourismus der Deutschen, also nicht nur nach Rimini, gesetzt.
So ist es. Das gibt es eigentlich erst, seitdem wir dieses Hotel dort hatten. Vorher war das ja eine verschlafene Insel.
Es ist eine bildschöne Insel.
Wunderschön.
Sieht aus wie Lummerland
mit
den Vulkankegeln.
Ja, wunderbar. Stimme ich Ihnen zu.
Wo hat denn Egon Steigenberger zum ersten Mal gemerkt, es ist ganz pfiffig, wenn wir die Erfolgskontrolle, die Erfahrungskontrolle auf alle Hotels ausdehnen und dann hat er ein System, ein ERFA-System ins Leben gerufen. Also etwas, was die anderen Hoteliers ja gar nicht so gut fanden, weil die waren ganz froh, dass ein Hotel besser ist und die miesen Praktiken in dem anderen Hotel nicht so bekannt sind.
Das hat er, ich kann Ihnen von der Jahreszahl nur fast sagen. Ich glaube, er hat die Erfa-Gruppe 1958, 59 eingeführt. Und das System, das er so global kontrollieren konnte, da war er wirklich, ich will nicht sagen der Erste, aber ich bin sicher einer der Ersten. Denn Zahlen waren seine Welt.
Kam er eines Tages zu Ihnen und hat gesagt, wir fahren nach Las Vegas, und in Wirklichkeit war es eine Recherchereise durch die USA.
Ja, das hat er schon gesagt, wenn er das machen wollte als Recherchereise. Er hat, das ist nicht so, dass er mit mir, irgendwo hingeflogen ist und gesagt hat, du bleibst jetzt da und ich gehe mittlerweile die Hotels kontrollieren. Nein, nein, das haben wir zusammen gemacht.
Zusammen heißt zwei oder heißt fünf?
Meistens mit meinem Bruder. Und einem weiteren Mitarbeiter, aber meistens vor allem mit meinem Bruder.
Und die Kinder, wo blieben die?
Ja, ich hatte das große Glück, die Nanny, die mich großgezogen hat bei meinen Eltern, bei mir zu Hause zu haben. Also wenn Sie so wollen, eine Großmutter-Nanny, eine Mischung zwischen Großmutter. Und diese Nanny spielte im Leben von mir und von meinen Kindern eine große, große Rolle. Ist leider im gleichen Jahr gestorben wie mein Mann.
Das heißt, die Töchter hatten dann eine Erstmama und eine Zweitmama.
Ja, genau, genau.
Und das spielte sich in Sachsenhausen im Wald
in schon Sachsenhausen, ab. Wo Sie diesen Abend erlebt haben.
Auf diesen wunderbaren Sommerabend kommen wir noch zurück.
Ja.
Eine Sache, die mich verblüfft hat, müssen Sie mir vielleicht ein wenig Hintergrundgeschichte erzählen. Steigenberger plus Tui ergibt Robinson Clubs,
ja,
als deutsche Antwort auf den Club Mediterranee. Wie kam denn das?
Das war ein Spaziergang von meinem Bruder und meinem Mann und ich glaube noch einem Mitarbeiter, dessen Namen mir jetzt entfallen ist. Und da haben sie, also ganz bewusst, den Club Med gab es da schon, das kopiert und haben den Robinson Club, der erste Robinson Club war in Ibiza.
Und da saßen noch die Hippies?
Ja, natürlich. Ja, natürlich. Klar.
Den kannten Sie auch schon vorher, oder?
Ja, also das war eine gute Idee, aber die TUI hat ja da, wenn Sie so wollen, zweimal verdient, nämlich einmal durchs Hotel und einmal durch die Flüge. Und insofern war das von vornherein eine etwas schwierige Verbindung.
Ihr Mann war ja einerseits pfiffig, auf der anderen Seite gab es dann auch diese Probleme. Er hat auch das Umfeld des Hotels mitvermarktet. Er hat eine Zentralmetzgerei gegründet,
ja.
Er hat eine Hotelfachschule in Bad Reichenhall gegründet, eine Wäscherei, einen Frankhof-Kellerei, was immer das auch sei, und Consultings. Das heißt, er hat versucht, das Know-how, was man braucht, um ein Hotel, um viele Hotels, es waren ja unter Ihrer Ägide dann
26 bei ihm.
Bei ihm 26, aber bei Ihnen 70, erklären
82.
Sie mir das. 82. Was haben Sie denn da gemacht?
Oh ja, neue dazugenommen einfach.
Gekauft?
Nein, nein, das sind alles Pachtbetriebe.
Das
Pacht-
heißt,
oder Managementbetriebe.
Das heißt 26 besessen?
Nein, nein, auch 26 nicht besessen. Von den 26 besaßen wir 10.
Den Frankfurter Hof zum Beispiel und den europäischen Hof in Baden-Baden.
Den Badischen Hof, das Belvedere. Es gab ein Hotel in Freudenstadt, das ist übrigens das erste, was wir verkauft haben. Und also diese anderen, Kissingen, bei Reichenhall war auch besessen, ja. Konstanz war nicht besessen, das ist bis zum heutigen Tag gepachtet.
Sie haben Ihren Aufstieg, Annemarie Steigenberger, im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Ihren Aufstieg, den Aufstieg der Steigenberger Dynastie, auch Ihren Erfolg mit, ich glaube, auf der Spitze 700 Millionen Umsatz im Jahr 1999, 2000 rum war das, verdanken Sie dem Aufstieg des Namens Steigenberger. Das heißt, wer auf sich hielt, konnte in ein Steigenberger Hotel gehen, konnte es blind buchen und wusste, da gibt es Qualität. Mit der Diversifizierung, also Steigenberger für jedes Portemonnaie, also auch das Intercity neben dem Hauptbahnhof in Frankfurt am Main ist ein Steigenberger Hotel, wie der Frankfurter Hof, haben Sie sich die Probleme eingebrockt. Wann haben Sie denn das gemerkt und was haben Sie dann getan?
Also ich weiß nicht, was Sie jetzt meinen mit Probleme eingebrockt. Intercity ist eine eigenständige Marke, die wir ursprünglich hatten, auch mit der Bahn. Und irgendwann, Gott sei Dank, kann ich nur sagen, wollte es die Bahn nicht mehr haben. Und es gab einen Vorstand, der zu der Zeit mit mir sehr an diese Marke Intercity geglaubt hat. Und ich würde mal sagen, wir beide haben sie gerettet, Gott sei Dank. Und Intercity ist ja eine total eigenständige Marke, die gut geht und die kein Problem hat. Ich glaube, Sie sprechen von was anderem. Ich glaube, Sie sprechen von Avance. Da hatten wir fälschlicherweise entschieden, dass es eine Marke gibt, die 4 Sterne ist und die Avance heißen soll, und haben ziemlich schnell gemerkt, dass das ein Fehler war und haben die ganz einfach einschlafen lassen.
Warum haben Sie den Namen Steigenberger diversifiziert, also sozusagen für jedes Portemonnaie ein Steigenberger Hotel in die Welt gesetzt?
Nein, das ist nicht richtig.
Okay, das war dann nicht sichtbar, sozusagen der Besitz. Ich bin dann in ein Intercity gegangen und hatte keinen Steigenberger Namen vorne dran.
Sie sind in einem Intercity und sehen da ganz klein unten drunter eine Tochter oder was weiß ich. Nein, Intercity ist, das ist wohl im Besitz der Steigenberger Hotels AG, war es auch schon, als wir verkauft haben. Aber es ist eine ganz eigenständige Marke.
Wie kommt es, dass eine Hausfrau, Mutter, Partnerin von Egon Steigenberger so erfolgreich ein Millionenunternehmen. Ist es die größte deutsche Hotelkette gewesen zu ihrer Zeit oder eine der größten deutschen?
Also die größte ist Maritim.
Aber wie kommt es zu ihrem Erfolg ohne die diversen Ausbildungsgänge, die ja heute viele absolvieren müssen? Auch ihre Töchter haben alles studiert, nur nicht die Hotelfachschule besucht.
Also Antwort, ich glaube, das könnte man heute nicht mehr. Das ist auch eine andere Zeit gewesen, in der man die Möglichkeit hatte, vieles zu tun, wofür sie einfach heute ganz tief fundiertes Wissen brauchen. Das ist die Antwort.
Annemarie Steigenberger zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Gastgeber Johanna Schelliem. Hat Ihnen die Menschenkenntnis und welche andere Qualitäten haben Ihnen geholfen, sich durchzusetzen in doch dieser auch Männerdomäne, in der Vorstandsetage bei der Leitung einer 700-Millionen-Unternehmen-Gruppe?
Also sicher die Menschenkenntnis in der Hauptsache, ja. Oder auch das Einfühlen von Situationen. Also am Anfang war es natürlich schwierig und es war einfach insgesamt schwierig. Da war ein großer Mann gestorben. Und die Mitarbeiter, die dachten, oh Gott, was geschieht jetzt? Jetzt werden wir verkauft. Das war die erste Idee. Und deshalb haben meine Kinder die Idee gehabt, mich in den Vorstand zu schicken, sagen, geh doch du den Vorstand, dann beruhigt sich das. Und das war auch dann tatsächlich so.
Warum sind Ihre Töchter in den Vorstand mitgegangen?
Die waren ja damals noch ganz jung. Meine jüngste Tochter war ja gerade mal 20, als mein Mann starb. Sie waren ja alle noch ganz jung. Das war gar nicht möglich.
War das wirtschaftlich notwendig, dass Ihre Töchter später einstiegen in das Unternehmen? Oder welchen Argumenten sind die Töchter erlegen, dass sie sich mitbeteiligt haben? Weil sie haben ja auch von den unterschiedlichen Städten mit unterschiedlichen Professionen immer mitgearbeitet bis 2000.
Ja, gut. Ab einem gewissen Zeitpunkt, wann das genau war, weiß ich nicht, habe ich meinen Töchtern gesagt, ja, wir müsst jetzt einfach mitarbeiten und euch dafür interessieren. Denn wenn wir morgen einen Ziegelstein auf den Kopf fällt, dann steht ihr da und wisst von nichts und alle können euch irgendwelche Märchen erzählen. Und das hat ihnen natürlich sofort eingeleuchtet. Und sie stehen hinter der Sache bis zum heutigen Tag.
Wie haben Sie das Unternehmen umstrukturiert? Das heißt, am Anfang hatten wir ja vorhin gesagt, hatten wir die Fürsten als Gäste aus dem Osten. Später waren es vielleicht die Wirtschaftswunderdeutschen?
Natürlich.
Die genießen wollten.
Und die Politiker, darf man gar nicht vergessen.
Die Geschäftsleute?
Eines der wesentlichen Lokale in Frankfurt, in der Ludwig Erhard, an den Finanzminister Schäfer können Sie sich wahrscheinlich nicht erinnern, da sind Sie zu jung dazu. Aber all diese Größen sind im Hotel Monopol gegenüber dem Hauptbahnhof verkehrt, das damals auch zu unserer Gruppe gehörte.
Wo ist das heute hin?
Da ist die alte Dame gestorben und die Erben haben das Haus verkauft und dann sind wir raus.
Aus dem Pachtvertrag?
Ja, aber ich glaube, das war noch zur Zeit, als mein Mann lebte.
Aber der Frankfurter Hof ist ja auch die Renommee-Adresse.
Ja, natürlich. Aber das kam, der war ja zerstört, vergessen Sie das nicht, zu jener Zeit. Und mein Schwiegervater hat den Frankfurter Hof so peu à peu wieder so aufgebaut, wie er vormals war. Was ja damals, das muss man immer wieder hervorheben, ein Novum war. Alle wollten ja ihr Hotel modern, 50er Jahre, nur kein Schnörkel. Und er hat es wieder so aufgebaut, wie es zuvor war.
Worin unterschied sich das, sagen wir, Intercity-Konzept, wo ich blind in jedem Hotel, in jeder Stadt der Welt dasselbe im Kühlschrank finde, von dem Steigenberger-Konzept, das erfolgreich war?
Gut, es ist natürlich viel aufwendiger, so ein Hotel zu bewirtschaften und vor allem auch zu bauen. Heute werden die Hotels alle gebaut nach, egal wer heute ein neues Hotel baut, macht ein Zimmer wie das andere. Das ist der riesige Unterschied. Es war natürlich durch den Grundriss gegeben, dass es kleine, große Zimmer gibt, dass es kleine oder größere Bäder gibt. Das ist natürlich sehr viel schwieriger zu bewirtschaften.
Welchen Hotelgasttyp haben Sie sich vorgestellt?
Im Frankfurter Hof.
In Ihren verschiedenen Hotels? Oder haben Sie sozusagen für jeden Hotelgast, jedes Portemonnaie ein Hotel sich gedacht?
Nein. Das haben wir ganz sicher nicht, denn wir möchten ganz bewusst den Luxushotelgast ansprechen und haben dafür ein Konzept. Natürlich mittlerweile ist es alles doch mehr nach einem Schema gemacht, ja, wie das früher mal war. Früher wurde das anders, hat jeder Direktor seinem Haus, das ist natürlich nicht mehr so. Das kann nicht jeder gerade so führen, wie er selber will, sondern er muss sich an ein gewisses Konzept halten.
Wann haben Sie die Steigenberger Gruppe verkauft?
Das war am 22. August.
Am 22. August 2009.
Richtig.
Was ist der 22. August 2009 für Annemarie Steigenberger für ein Datum?
Ich weiß gar nicht, was ich drauf sagen soll. Sicher war es ein schwieriger Tag für mich, das gebe ich offen zu. Aber mittlerweile weiß ich, dass es richtig war.
Pourquoi?
Schauen Sie, der Konzern hatte jetzt eine Größe, wo er einerseits zu klein war, um ihn alleine zu führen, und andererseits war er zu groß, er hatte 82 Hotels. Wir hätten sehr, sehr viel Geld aufnehmen müssen, um die Betriebe zu renovieren. Und nachdem wir, meine Töchter und ich, uns darüber unterhalten haben, ob wir das denn wollen, kamen wir zu dem Schluss, dass wir das nicht wollen und uns ein anderes Bein aufbauen werden in dieser Steigenberger Vermögensverwaltung. Und ich glaube, dass es richtig war.
Warum war die Gruppe zu klein für einen?
Ja gut, sie waren zu klein. Ich meine, es war 82, sind wohl viel. Aber wenn Sie in den 82 Hotels nur 10 haben, wo Sie investieren müssen, das Geld muss ja irgendwo herkommen und es ist kein Geheimnis und es ist nichts, was man jetzt neu erfährt. Hotels sind nun mal nicht eine sehr einträgliche Sache, wenn man nicht nebenbei noch, wie Frau Gomolla, ein Bauunternehmen hat oder irgendwas, ist das einfach schwer.
Frau Gomolla führt welches Unternehmen?
Frau Dr. Gomolla hat die Maritim-Hotels.
Lässt sich denn heute überhaupt gewinnbringend eine Kette unterhalten, die aus Luxushotels besteht?
Es muss so sein, sonst gäbe es keine.
Gut, bevor wir auf Frankfurt kommen, auf die Familie kommen, die zweite Musik ist eine eigentlich schwierige, aber wunderschöne Musik, nicht von Roberto Benigni, La Vita è Bella, haben Sie sich ausgesucht, die Filmmusik aus diesem Film Das Leben ist schön, in dem ein italienischer Jude den Holocaust, die Shoah, die Vernichtung und Erniedrigung der Menschen durch Fantasie besiegt. Warum haben Sie gerade diese Musik sich ausgewählt?
Ich habe mir eigentlich nicht nur diese Musik ausgewählt, sondern ich finde diesen Film so schön. Er hat mich so tief beeindruckt, wenn mich jemand fragen würde, welchen Film hast du für ewig in deinem Kopf, dann ist es dieser Film und es ist Casablanca. Und es gibt noch einen Film, den ich in den ganz frühen 50er Jahren gesehen habe. Ein französischer Film, der hieß Les Jeux sont faits. Also das Spiel ist aus. Ich habe aber nie wieder von dem Film gehört. Das sind die drei Filme, die mich tief beeindrucken und darum eben diese Filmmusik ausgesucht.
Anna-Marie Steigenberger, auf ihr Leben im Dunkeln kommen wir nach der Musik aus dem Film Das Leben ist schön von Roberto Benigni. Marie Steigenberger, zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur. Das war die Titelmusik von Roberto Beninis Film La Vita è Bella, Gastgeber Johann Schelljem. Frau Steigenberger, 1953 kamen Sie nach Frankfurt.
Richtig.
Wann haben Sie den Film entdeckt als heimliche Leidenschaft, Anna-Marie Steigenberger?
Den Film, ich gehe schon ewig gerne ins Kino, interessiere mich für gute Filme, mit der Betonung auf gute. Ich kann nichts mit so Pseudolustspielen anfangen, wenn alle Leute sagen, musst du reingehen, lachst dich kaputt. Ich lache mich komischerweise nicht kaputt und habe da nichts davon. Also das ist schon lange so.
Anna-Marie Steigenberger, wir haben uns kennengelernt, als Sie zu einer Charity-Party aufriefen, um dem im Bau befindlichen Filminstitut in Frankfurt am Main unter die Arme zu greifen bei dem Neubau. Wie kamen Sie auf die Idee, für eine Wohltätigkeitsveranstaltung zu sich nach Hause einzuladen?
Also das ist eigentlich einfach gesagt. Ich bewundere sehr, wie der Städelbau vorangeht und welche Mengen Geld hier locker gemacht werden von allen Seiten. Und das Filmmuseum ist so ein bisschen das Dornröschen, das schläft und keiner beachtet es. Jeder geht hin, guckt sich für wenig Geld einen Film an, aber wie das alles finanziert wird, darüber zerbricht sich niemand den Kopf. Und so haben wir im Familienkreis einmal darüber diskutiert, wie man machen könnte, dass mehr Aufmerksamkeit für das Filmmuseum geweckt würde in der Bevölkerung. Und da kamen wir auf die Idee bei mir zu Hause, das Haus bietet sich an, der Garten bietet sich an, eben diese Charity zu machen, die, glaube ich, auch dann letztendlich sehr geglückt ist. Und ich bin sehr, sehr froh und stolz, dass Volker Schlöndorff uns zugesagt hat, der ja an dem Abend erheblich zu dem Erfolg beigetragen hat.
Herzlichen Dank, Anna-Marie Steigenberger, zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Gastgeber Johann Schelljem, Maurizio Pollini am Klavier und die Wiener Philharmoniker bei Mozarts Klavierkonzert in A-Dur, Köchelverzeichnis 414.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.